Der Druck ist jetzt halt nochmal unglaublich groß. Die Alarmstimmung ist unglaublich groß. Und momentan sind die USA ja die Lebensversicherung der EU.
Aber was, wenn einen die Lebensversicherung im Stich lässt? Katrin Schmidt ist Korrespondentin im ARD-Studio Brüssel. Sie nimmt uns mit zu einem entscheidenden Wendepunkt der EU. Hallo Katrin.
Hallo Victoria.
Mit Präsident Trump im Amt muss sich Europa neu aufstellen, stark und unabhängig sein von den USA. Aber worauf kommt es dabei jetzt an? Es geht um hunderte Milliarden, um die Verteidigung Europas und die Frage, schweißt Donald Trump die EU zusammen oder treibt er sie auseinander? Darum geht's beim heutigen Sondergipfel der EU und bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 6. März. Aufgezeichnet haben wir die Folge am Mittwochmittag. Mit Katrin gehen wir direkt nach Brüssel und starten an dem denkwürdigen Dienstag dieser Woche.
Good morning everyone. President von der Leyen will make a statement to you on the defense package for the European Council.
Good morning and sorry for the early hour.
Ja, das war schon ein besonderer Moment, als Ursula von der Leyen wirklich auch relativ kurzfristig, so wirkte es, hier im Brüsseler Ratsgebäude vor die Presse gekommen ist, an so ein kleines Pult.
We're living in the most momentous and dangerous of times.
Sie stand da auch allein. Es waren keine Nachfragen, auch zugelassen, auch eher ungewöhnlich. Man hätte wahrscheinlich viele gehabt, aber das sollte so nicht sein.
The question is no longer whether Europe's security is threatened in a very real way or whether Europe should shoulder more of its responsibility for its own security. In truth, we have long known the answers to those questions.
Sie hat das in sehr verhalten und ernster Miene vorgetragen, gar nicht Ursula von der Leyen-like, die sonst auch mit viel Pathos anrückt und große Dinge auch groß verkauft. Dieser Pathos, der hat irgendwie gefehlt. Ich habe sie wirklich selten so angespannt wahrgenommen. Einige Kolleginnen sagten auch, die Stimme hat zum Teil mal gezittert an der einen oder anderen Stelle.
The real question in front of us is whether Europe is prepared to act as decisively as the situation dictates.
Hat sie relativ verhalten und nüchtern referiert, was jetzt also in dieser ernsten Lage, so ernst wie noch nie zuvor, wie sie es noch nie erlebt hat in Europa, so hat sie es formuliert, was jetzt also der Plan ist.
Europe is ready to assume its responsibilities, could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe.
Und ich glaube, es wird ein Moment sein, den wird man auch immer wieder rauskramen, wenn man so über Wendepunkte auch in europäischer Geschichte sprechen wird.
Ja, denn sie hat gesagt, es geht hier um eine ganz konkrete Bedrohung. Und sie hat auch gesagt, sie hat einen Plan. Ursula von der Leyen spricht von einem Plan zur Wiederaufrüstung Europas. Der soll bis zu 800 Milliarden Euro kosten. Was genau ist dieser Plan?
Ja, es ist ein großer Plan, wie immer. Es gibt einen großen Actionplan.
I have outlined in this letter to the leaders the Rearm Europe Plan.
Rearm Europe heißt er jetzt. Also sie kriegen auch immer alle ein schönes Namensschild. Das hat sie auch super drauf oder ihre Kommission, diese Dinge so zu benennen. Ja, 800 Milliarden Euro. Die Summen, die hier ins Schaufenster gestellt werden, sind auch wirklich häufig Schaufenstersummen. Das muss man auch dazu sagen. Die werden immer größer. Lang war hier so die Rede davon, dass die EU-Kommission damit rechnet, man brauche 500 Milliarden Euro zusätzlich in den nächsten 10 Jahren, um also stärker sich selbst zu verteidigen. Jetzt geht man davon aus, dass der wichtigste Verbündete möglicherweise kein Verbündeter mehr ist, sondern ein Risiko für die Sicherheit Europas.
And we are just getting started.
Das ändert natürlich alles. Insofern gibt es jetzt neue Summen. Jetzt heißt es 800 Milliarden Euro. Ich würde mal sagen, das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also das, da fehlt auch noch viel Fleisch dran, wie das genau auch alles zusammenkommen soll. Darum geht es aber eigentlich auch weniger, sondern es ist halt wirklich das Bild, was dahinter steht. Das ist, wir handeln jetzt, wir sind hochgradig alarmiert und wir nehmen unser Schicksal jetzt selbst in die Hand. Und das wird mit dieser Summe untermauert, wie auch immer die vielleicht dann am Ende wirklich ganz genau ausfallen wird.
So, this is Europe's moment. And we must live up to it.
Ja, es geht darum, dass Europa aufrüstet, dass Europa sich verteidigen kann, im Zweifel ohne die USA. Was genau soll denn von diesem Geld gekauft und gemacht werden?
Ja, da geht's um alles, was jetzt eigentlich benötigt wird. Und das ist alles, wenn man ohne die Amerikaner rechnen würde. Also vor allem, sagte sie jetzt, ist die Mittel fließen massiv in Munition, in Luft- und Raketenabwehr, auch in Cybersicherheit. Also es ist ja natürlich nicht nur die Bedrohung on the ground, sondern wirklich ja auch digital. Es geht um den Schutz von kritischer Infrastruktur. Es geht aber natürlich auch um schweres Gerät und Drohnenabwehrsysteme. Insofern muss Europa in alles investieren. Und es geht erstmal mit Munition und Gerät los. Ja, das war ihre Aussage.
Also sowas wie Intelligence, Geheimdienste, Cybersicherheit, aber eben auch ganz klassisch Artillerie soll aufgerüstet werden. Diesen Plan, den präsentiert Ursula von der Leyen wenige Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump verkündet hat, die US-Militärhilfen für die Ukraine komplett einzustellen. Mhm. Auch wenn Donald Trump jetzt gerade wieder so ein bisschen signalisiert, dass er sich nicht ganz von der Ukraine abwenden will, war von der Leyen's Statement eine direkte Reaktion, eine direkte Antwort auf Trump?
Ich denke, so sollte es wirklich wirken. Also wir müssen vielleicht das ein bisschen abschichten. Seit Monaten und jetzt nochmal speziell seit Wochen wird natürlich an einem Plan, wie Europa die Sicherheit in die eigene Hand nehmen kann, mit Hochdruck gearbeitet. Und es wird dieser Gipfel hier heute vorbereitet in Brüssel mit Hochdruck. Es geht natürlich jetzt im ersten Schritt darum, wie wir die Ukraine stärker aufrüsten, das viel stärker in Europa handhaben. Aber gleichzeitig, und das hängt ja auch so eng zusammen, wenn wir ja auch immer darüber reden, dass es nicht nur ein Angriff auf die Ukraine ist, sondern auf ganz Europa, geht es natürlich und nicht nur im zweiten Schritt darum, Europa eigenständiger und verteidigungsfähiger und sicherer zu machen aus eigener Hand. Der Druck ist jetzt halt nochmal unglaublich groß. Die Alarmstimmung ist unglaublich groß. Und wenn jetzt auch noch durch Trump Wladimir Putin auf der Weltbühne rehabilitiert wird, dann ist ja auch die Botschaft, Krieg lohnt sich. Also da muss Europa jetzt massiv vorbauen. Und es drängt die Frage, wie man die Sicherheit in Europa selbst organisiert. Und es geht auch darum, wirklich Worst Case vorzubereiten. Und das ist nämlich, momentan sind die USA ja die Lebensversicherung der EU.
Kann Europa denn die Unterstützung der USA für die Ukraine kompensieren und das auch noch so schnell wie möglich?
Nein, also schnell geht ohne die Amerikaner gar nichts. Also die Patriots, die sind dafür da, die großen Städte in der Ukraine zu sichern. Da kommt die Munition, der Nachschub massiv aus den USA. Das ist super schwer nachzuschieben, allein europäisch. Dann auch ballistische Kurzstreckenraketen. Da ist ja auch der Taurus immer im Gespräch. Da kennen wir die Debatte. Aber auch die anderen Modelle, auch aus Großbritannien und so weiter, da gibt es viel zu wenige auf dem Markt. Da kann man schwer helfen. Und zuletzt auch Satellitenaufklärung. Also auch ohne das Satellitensystem. Hier in der Ukraine haben wir es ja speziell zu tun, auch mit einem privaten System, nämlich Starlink, das ja zum Imperium, muss man sagen, von Elon Musk, dem ja auch wichtigen Berater von Donald Trump, gehört. Mhm. Da ist es so, dass der ja seit 2022 schon eigentlich die gesamte Ukraine ausgestattet hat. 30 bis 40.000 Satelliten, die auch das Internet absichern, also auch wirklich Basisdienste sozusagen für die Bevölkerung, die aber vor allem natürlich auch genutzt werden, ja, um Zielerfassung zu betreiben, dass das ukrainische Militär weiß, dass es die Koordinaten kennt. Und wir haben schon einmal gesehen, kurzzeitig, als dieses System ausgefallen war, Elon Musk dementiert, dass er es absichtlich hat ausschalten lassen, aber es war mal weg. Und prompt sind auch Angriffe auf einen russischen Frachter, ein wirklich geplanter und gezielter, schiefgegangen. Also wenn das ausgeknipst wird, dann sind die Ukrainer blind und taub an der Front. Und die Europäer können nur sehr, sehr, sehr schwer nachfüllen. man muss irgendwie weiter daran arbeiten, dass die Amerikaner zumindest sagen wir mal, in der zweiten Reihe noch ein längeres Stück dabei bleiben.
Also, du sagst, die EU braucht die Ressourcen der USA, um sich verteidigen zu können. Dabei hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron gerade ganz selbstbewusst gegeben bei seinem Besuch im Weißen Haus Ende Februar.
Well, thank you very much, everyone. Great honor to be here with my friend.
Während sich in Berlin die Parteien sortieren, ging der französische Präsident Macron in Washington mit US-Präsident Trump auf Tuchfühlung.
Ja, das war auf jeden Fall einer der erfreulicheren Momente und Besuche eines Europäers beim neuen US-Präsidenten. Also Macron hat einfach wirklich ganz radikal die Karte gespielt, die er wahrscheinlich von allen Europäern am besten kann, die Charmoffensive. Und dann kam es eben auch dazu, dass er ihm auch widersprechen konnte, ohne danach geschuriegelt zu werden.
Wichtigstes Thema, ein möglicher Frieden in der Ukraine. Macron setzte im Gespräch auf demonstrative Nähe, scheute sich aber auch nicht, Aussagen von Trump vor laufender Kamera richtigzustellen.
Das war noch vor diesem beispiellosen Eklat im Weißen Haus am letzten Freitag zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Und schon dieser erste vorherige Moment im Weißen Haus mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ging durch die Medien.
Just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back.
No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear.
Der eigentliche Streit ging auch um die Frage, kriegt man dann die Kohle zurück? Ist das nur geliehen oder geben sie das? Also, das war ein kleines Wortgefecht, aber Fakt ist ja, da ist kein Schaden entstanden. Die beiden haben das am Ende dann wieder weggelächelt und das war irgendwie okay, sich da auch zu widersprechen und zum nächsten überzugehen.
If you believe that, it's okay with me.
Das zeigt natürlich, was kann Europa jetzt machen, um dieses Ziel auch zu erreichen, über das wir eben schon sprachen, dass man die Amerikaner, dass da nicht alles kaputt geht, sondern dass die schon noch dabei bleiben, auch wenn die Europäer zeigen, wir müssen jetzt selber mehr machen. Man muss die Leute in die USA schicken, nach Washington schicken, die Trump gut findet, mit denen er irgendwie kann, die bei ihm auch irgendwie Herz und Hirn erreichen. Das ist wohl offensichtlich, man ist so einfach, es dürfte eigentlich nicht das Kriterium sein in internationaler Politik, aber es funktioniert. Und Macron, der hat dafür schon auch echt viel getan. Also er hat gerade letztes Jahr, als Notre Dame nach dem Brand frisch renoviert wieder eingeweiht wurde, da hatte Trump, der noch nicht im Amt war, viele fanden das auch einen komischen Move, ne? Warum nicht Biden und so weiter, Trump eingeladen und er saß während der gesamten Zeremonie neben Macron auf dem Stühlchen und hat der Orgelmusik gelauscht und fand sich wahrscheinlich total gepampert und das war schon die zweite Aktion. Also in der ersten Präsidentschaft von Trump, weiß ich noch, da haben sie schön mit den Ehefrauen ein Abendessen unter Freunden im Eiffelturm ganz oben im Nobelrestaurant Jules Verne gemacht, wo der Starkoch Alain Ducasse hier was zelebriert hat und schöne Fotos. Und ich glaube, das findet Trump halt natürlich einfach total toll, ne? Um das klar zu sagen. Also alles Eiffelturm und Notre Dame, alles schön und gut und so. Aber es geht jetzt also ganz sicher mit allen Experten, mit denen wir hier sprechen, darum zu sagen, Europa muss zeigen, wir haben das verstanden, wir machen das selbst, wir werden stärker.
Das heißt, der EU geht es darum, mit den USA verbunden zu bleiben, mit Donald Trump verbunden zu bleiben, aber auch nach außen stark zu wirken. Dazu braucht es ja eine gewisse Geschlossenheit und Einigkeit. Inwiefern gelingt das in der EU?
Ja, das ist ja immer die Gretchenfrage bei allem, was hier angeschoben werden soll. Ich meine, das ist auch so ein Klischee von wegen, EU kriegt dann keine Einigkeit hin. Ich meine, es ist halt nicht wie in den USA. Wir haben 27 EU-Staaten, die natürlich auch nationale Interessen mitbringen und der Kompromiss ist der Kern von allem hier, was in der EU funktioniert und das hat auch viel für sich, um das nochmal vorweg zu sagen. So, aber dann gibt's natürlich immer wieder die Situationen und gerade gibt's jetzt auch die berühmten Quertreiber, die natürlich immer wieder auftreten, wo man auch sagt, dieses System der Kompromissmaschine Brüssel, was auch so viel natürlich Gutes bringt, hat dann da Schwächen und wir sehen es in der Außenpolitik jetzt immer wieder, dieses Einstimmigkeitsprinzip, das da notwendig ist, das kommt absolut an seine Grenzen, gerade jetzt in der Konfrontation erstmal mit Russland. Und jetzt ist natürlich die Sache so, dass alle sagen, Es ist ein entscheidender Moment in der europäischen Geschichte. Jetzt muss anders gespielt werden. Und das führt aktuell dazu, dass ein Format Hochkonjunktur hat. Das nennt sich die Koalition der Willigen, wo man immer erstmal gucken muss, wer ist denn jetzt alles eigentlich dabei. Die letztendlich eine Gruppe von großen europäischen Staaten, aber auch die Kanadier, die irgendwie jetzt immer mit dabei sind. Die Briten, die ja bekanntlich nicht mehr in der EU sind, aber in dieser Phase offensichtlich immer näher wieder an die EU ranrücken. Gerade was Verteidigung angeht, natürlich auch unverzichtbar sind für die europäische Sicherheit, dass die sich an Tischen zusammenfinden und versuchen, Dinge voranzutreiben, die, wenn man auf die alten Spielregeln von Einigkeit und Geschlossenheit setzen würde, in der ganzen EU nicht funktionieren würden.
We will go further develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. This is not a moment for more talk. It's time to act.
Jetzt ist Zeit zu handeln, sagt der britische Premierminister Keir Starmer. Und er führt zusammen mit Frankreich diese Koalition der Willigen an. Wieso übernehmen diese beiden Staatschefs hier die Führungsrolle?
Ist ganz interessant in beiden Fällen. Also was den französischen Präsidenten betrifft, Macron, der ist ja eigentlich auch wahnsinnig geschwächt innenpolitisch als Präsident. Glänzt aber jetzt eben in der Außenpolitik, auch weil er vielleicht noch einen der besseren Drähte zu Trump hat und auch als ja, Atommacht sich da auch berufen fühlt. Ähnlich ist es Großbritannien. Aber dennoch ist das jetzt nicht der Exit vom Brexit, sondern das ist wirklich auch die Zeit und die Weltlage, die UK da quasi wieder gerade näher an die EU schweißt und auch die Briten traditionell gute Beziehungen zu den USA. Also es ist wahrscheinlich nicht blöd, wenn die beiden da jetzt auch mal Initiative anzetteln. Nun geht es natürlich auch in Brüssel weiter. Das ist natürlich auch mit einer der Hauptspielorte. Und ich kann auch wahrnehmen, dass zum Beispiel auch ein Friedrich Merz, der künftige Kanzler, auch gesagt hat, er findet es sehr gut, dass da jetzt diese beiden vorangehen, auch wissend, dass Deutschland da ein bisschen blockiert ist zurzeit.
Das ist für sich genommen eine gute Entwicklung. Es wäre allerdings auch gut, wenn Deutschland bald wieder mit einem gewählten Regierungschef, der eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat, an diesen Beratungen teilnimmt.
Inwiefern versucht er denn, er ist ja noch gar nicht Kanzler, aber potenziell der nächste Bundeskanzler, an dieser momentanen Diskussion jetzt schon teilzunehmen?
Das ist natürlich jetzt so ein Balanceakt. Also es ist ja wirklich unglaublich schlechtes Timing, dass Deutschland jetzt nicht in dieser Phase so handlungsfähig ist, wie es sein könnte mit einer Regierung ohne Ampelkrach im Amt, wie man sich es bestenfalls wünschen könnte. Gut, das ist nun nicht der Fall. Wir haben vor allem in den letzten Tagen hier in Brüssel sehr oft gehört, vor allem von Merz, auch Scholz, die beide sagen, wir stimmen uns jetzt wirklich super eng ab, was das alles anlangt. Und jetzt heute beim Gipfel wird natürlich Merz nicht dabei sein. Der wird aber quasi nur in Anführungszeichen bei dem Vortreffen seiner Parteienfamilie, der EVP, der Konservativen in Europa dabei sein. Das findet immer vor einem Gipfel statt. Und das ist ja auch die stärkste Parteienfamilie in Europa, spätestens seit den Wahlen im vergangenen Jahr. Also dort wird er mitsprechen und er hat versichert. Wir wollen sicherstellen, er und der Bundeskanzler, dass wir da vom gleichen Blatt singen, also dass er das Gleiche erzählt, was Scholz dann auch später am Gipfeltisch quasi den 26 Kollegen und Kolleginnen erzählen wird. Und ich denke, daran gibt es ja jetzt auch gar nicht mehr so viele Zweifel, spätestens seit wir jetzt ja nun wissen, dass man auch wirklich gemeinsam da den Weg frei machen will für unglaublich viel mehr Ausgaben, hunderte Milliarden, die in Deutschland auch zusätzlich für Verteidigung möglich gemacht werden sollen durch Sondervermögen, die nicht auf die Schuldenbremse einzahlen oder angerechnet werden.
Ich will es sehr deutlich sagen, angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Bleiben wir mal beim Thema Zusammenhalt, aber mit Blick auf ganz Europa. Auch innerhalb der EU gibt es ja nicht komplette Einigkeit, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Was sagen denn EU-Politiker wie zum Beispiel Ungarns Premierminister Viktor Orban oder der Ministerpräsident der Slowakei Robert Fico dazu, jetzt noch mehr Geld in die EU zu stecken? Die stehen ja eher Putin und Russland nahe.
Absolut. Und die sagen, ist nicht. nicht. Also darauf ist man ja immer schon eingestellt und Orban hat auch vor diesem Gipfel wieder einen Brief geschrieben an den Ratspräsidenten Antonio Costa, der ja quasi der Einlader ist und der Gastgeber bei so einem EU-Gipfel, dass er das nicht sieht, dass man da weitere Unterstützung für die Ukraine aus den von den Europäern heraus bezahlt, weil das Ziel ja nun sein müsse, und da habe Trump recht, dass der Krieg zu Ende geht und nicht, dass wir ihn weiter befeuern, würde Orban sagen. Fico, auch wenn der aus einer anderen Richtung quasi politisch kommt, stößt dort aber ins gleiche Horn, auch eher russlandfreundlich aus einer anderen Richtung kommt und sagt ja auch, wieso, Trump hat doch recht. Also das ist die Richtung. Also das weiß man schon im Vorfeld. Es wird wieder darum gehen, auch zu gucken, wie man die irgendwie bei gemeinsamen Verabredungen noch an Bord halten kann. Aber deswegen können wir ja jetzt auch schon sagen, natürlich, der Gipfel wird nicht die großen Beschlüsse bringen, sondern das, was von der Leyen vorgestellt hat, das große Programm, Rearm Europe, das wird weiter diskutiert werden. Da können dann auch Orban und Fico ihre Bedenken äußern. Und die treibende Kraft wird dann wahrscheinlich weiterhin auch diese, wir sprachen über Koalition der Willigen, die was voranbringen und so weiter sein. Und man muss irgendwie gucken, wie man mit diesen Quertreibern umgeht, sie irgendwie dabei hält, aber guckt, dass sie nicht alles aufhalten. Und auch so Äußerungen wie von der italienischen Regierungschefin Meloni, die sich als Brückenbauerin mit empfiehlt, ist dem eher zuträglich. Die sagt, wir haben die Kontakte. Und auch ein Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, ja auch ehemaliger niederländischer Regierungschef, der sich quasi sofort geäußert hat und im Prinzip auch zu Zelensky gesagt hat durch die Blume, du musst das wieder hinkriegen da drüben. Das war ja auch schon eine klare Äußerung, dass man sagt, diesen Scherbenhaufen müssen wir klein halten. Das geht zu weit. Es gibt ein paar andere, zum Beispiel Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte, die eher in die andere Richtung geht und die sagt, wir brauchen eine komplett neue Führung der westlichen Welt quasi. Und das klingt eher so ein bisschen, als hätte man die USA schon abgeschrieben. Ich würde sagen, der größere Teil weiß, es geht nicht ohne die USA. Die müssen dabei bleiben. Also an der Stelle sehe ich wenig Spaltung, außer die üblichen Verdächtigen. Mhm. Aber natürlich, die Sache ist nicht so einfach. Auch Donald Trump vermengt ja alles mit allem. Und der überzieht Europa mit einem Kulturkampf, wo es um Fragen von Diversität und ja überhaupt, wie sehen wir die Dinge in Sachen Meinungsfreiheit geht. Und da findet er natürlich schon auch Alliierte. Und da ist dann Meloni vielleicht auch schon wieder eine, die ja auch sich durchaus von dem Netzwerk von Rechtspopulisten, das auch ein Elon Musk in Europa mitfüttert und bedient mit seinen Auftritten, auch durchaus angezogen fühlt. Also der hat schon spalterisches Potenzial. Aber in der Frage der Verteidigung sehe ich da jetzt eher mehr Geschlossenheit.
Wenn es um das Verhältnis von Europa und den USA ging, da war jetzt einfach im Fokus dieser Eklat im Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Jetzt scheint es da erstmal wieder eine kleine Annäherung zu geben. Zumindest hat Volodymyr Zelensky auf X, ehemals Twitter, verkündet, es sei Zeit, Zitat, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Was verändert sich dadurch für die EU?
Vielleicht rücken sich möglicherweise jetzt nach ein paar Tagen des Schocks und der Empörung auch zwei, drei Dinge wieder zurecht, dass man sagt, es ist jetzt hier nicht alles verloren. Also vielleicht kocht man das jetzt wieder so ein klein bisschen runter und bringt es auf die Temperatur, die auch angemessen ist, die alle Realisten auch hier in Brüssel die ganze Zeit schon sehen, die sagen, die USA werden rausgehen aus dieser Frage, wie unterstützen wir die Ukraine? Sie haben uns immer wieder gesagt, und vor allem dieser Präsident hat das schon im Vorfeld immer wieder gesagt, ihr müsst euch um eure eigene Sicherheit kümmern. Und wenn das jetzt passiert, ist das vielleicht auch wieder eine gute Basis, um zu sagen, damit stellen wir aber nicht die ganze NATO in Frage, damit vielleicht auch nicht die Beistandsgarantie und all diese Geschichten. Das wäre vielleicht dann ja das wieder die normale Temperatur, die sich da einstellt zwischen den beiden.
Also, Europa müsste langfristig viel mehr leisten, um die Ukraine zu verteidigen und vielleicht auch sich selbst ohne die USA. Aber wie realistisch ist denn deiner Meinung nach auch dieser Plan, den Ursula von der Leyen jetzt verkündet hat? Also ein Sondervermögen, Sicherheit für die Ukraine, Unabhängigkeit von den USA. Ja, inwiefern kann Europa das wuppen?
Es ist ja natürlich eine der größten Herausforderungen, das entscheidender Wendepunkt, dass das nicht einfach ist. Das ist ja auch irgendwie komplett klar und dass das nicht schnell gehen wird. Darüber sprachen wir auch schon. Aber was ist denn die Alternative? Also es wird jetzt im Prinzip alles mobilisiert, was geht. Also es wird die Frage ja nicht mehr gestellt, ist uns das irgendwie zu teuer, können wir uns das leisten? Diese Frage stellt sich nicht. Es muss sozusagen. Ne? Und jetzt guckt man, wie schnell es geht. Und ganz entscheidend an der Geschichte ist aber auch mit jedem Experten, den man hier in Brüssel bislang dazu befragen konnte, die mit uns geredet haben, die wir hier immer wieder erleben, sagen ja auch, es ist ja nicht nur allein, wie viel Geld wir aufwenden, sondern wir müssen natürlich auch massiv gucken, dass wir das effektiv einsetzen. Und da spricht ja auch eine Zahl Bände. Wir haben mehr als 5-mal so viele Waffensysteme in Europa, als es die USA haben. Die haben irgendwie ein paar und 30 Waffensysteme, wir haben 170, mehr als 170. Das spricht dafür, dass man natürlich in nationalen Kästchen immer gedacht hat, es gibt kaum eine Industrie, die so von nationalen Ideen geprägt ist wie die Rüstungsindustrie, dass jeder Verteidigungsminister zu Hause eingekauft hat, jeder hatte nochmal Sonderwünsche und so weiter und so fort. Das ist alles mega ineffektiv. Die Sachen sind dann oft nicht kompatibel. Also all das muss sich massiv ändern. Das ist auch angekündigt. Man muss mehr poolen. Aber da geht es natürlich auch wirklich an grundsätzliche Dinge und die Frage, wie auch alle die Grenzen, die nationalen Grenzen im Kopf irgendwie auch sprengen und wirklich zu sagen, es ist jetzt in dem Fall egal, ob das jetzt vor allem meine Industrie zu Hause begünstigt, sondern wir machen das, weil es überlebenswichtig ist für Europa.
Das ist ja schon ein massives Umdenken innerhalb der EU. Du sagst, das ist überlebenswichtig. Welchen Einfluss könnte das denn haben auf die Unterstützung der Ukraine?
Das Ziel muss jetzt einfach sein, wirklich da massiv aufzurüsten und zu sagen, ja, wir haben das verstanden. Wir müssen die Hauptlast tragen, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Und wir müssen uns auch einbringen in die Frage, wie kommt es jetzt mal zu einem Ende im Sinne von einem Waffenstillstand? Ja, vermutlich eher nochmal. Von Frieden will ich da gar nicht sprechen. Aber dass auf all diesen Ebenen die Europäer das Heft in die Hand nehmen müssen. Das ist ja auch das am Ende, was Trump sehen will. Und wenn man da ein Stück, also ein ganz deutliches Stück vorankommt, was dann natürlich auch alles einzahlt auf eine Unabhängigkeit, auf die Frage, wie können wir selbst für unsere Sicherheit sorgen, ist das womöglich auch das Vehikel, das dazu führt, dass Trump sagt, okay, ich habe die Europäer auch dahin bekommen, wo ich sie haben will. Die bewegen sich, die sind dran und die sind stärker. Und das macht sie natürlich auch wieder zu einem attraktiven Partner auch in einer Verteidigungsallianz, aber auch ohnehin, da reden wir dann wieder über wirtschaftliche Stärke, die ist ja für den Dealmaker Trump auch natürlich genauso wichtig. Da kommen wir dann natürlich auch hin durch diese eigenen Anstrengungen und ja, die Hoffnung oder auch das Ziel muss sein, dass dann so auch wieder ein Schuh draus wird und man die Amerikaner bei all diesen Fragen schon zumindest auch in der zweiten Reihe und als Backup und auch gerade mit diesen Schlüsselfähigkeiten wie Satellitenkoordination, Intelligence und so weiter, auch an Bord zu behalten. Das wäre wahrscheinlich noch das deutlich bessere Szenario jetzt, auf das die Europäer hinarbeiten können.
Dass Europa unabhängig werden sollte, unabhängiger von den USA, das ist schon länger im Gespräch. Kann die Tatsache, dass das jetzt so dringlich geworden ist, vielleicht auch eine Chance sein für Europa, eben das endlich mal durchzuziehen?
Ja, mit Sicherheit. Mit diesem Druck liegt auch irgendwo eine Chance. Klar müssen wir davon ausgehen, dass Europa die auch ergreift, erstmal ganz lange das tut, was notwendig ist, um danach an einer deutlich besseren Stelle rauszukommen, nämlich da eigenständiger auftreten zu können, zu müssen gegenüber anderen Teilen der Welt, ist nicht nur die USA, es wird auch eine Zeit geben nach Trump, aber auch da kann es ja nie schlecht sein, noch viel eigenständiger da aufzutreten und dann auch noch viel mehr die Chance zu haben, das nach vorne zu stellen, was Europa ausmacht, was es ja auch wieder attraktiv macht als Partner für viele in der Welt und vielleicht auch wieder für die Amerikaner noch attraktiver macht, nämlich einmal, dass wir wirtschaftlich extrem stark sind, dass wir der größte Binnenmarkt der Welt sind. Und das ist ja auch etwas, das die Amerikaner auch jetzt unter Trump im Prinzip nicht verlieren wollen. Das ist auch ja nicht so, als hätten wir keine Trümpfe in der Hand. In der Weltlage sind es halt momentan die, die weniger zählen. Und bis hin zu den Werten, für die Europa steht. Also wenn man ja jetzt auf der entscheidenden Stelle aufrüstet, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich in puncto Selbstständigkeit und Verteidigung, ist auch wieder mehr Raum, die anderen Stärken auch nach vorne stellen zu können.
Katrin, vielen Dank dir für deine Einordnung.
Danke dir, Victoria.
Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt hält euch auch im Podcast .eu weiter auf dem Laufenden, erzählt euch von wichtigen Entscheidungen aus Brüssel und was abgeht hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments und der EU-Gipfel. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge und den Link findet ihr selbstverständlich bei uns in den Shownotes. Autorinnen dieser Folge sind Niklas Münch und Lisa Henschel. Produktion Jan Stahlmann, Jacqueline Bretschek, Marie-Noëlle Zwieler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns. Tschüss.